ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute mit Florian Huber. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Also das ist ja faszinierend zu hören, wo Menschen überall schon gewesen sind. Auf dem höchsten Punkt der Erde, dem Mount Everest, waren schon mehr als 7000, auf dem Mond 12 und ganz unten auf dem tiefsten Grund des Meeres auf etwa 11.000 Metern, da waren nur eine Handvoll. Du bist jetzt Unterwasserarchäologe. In welchen Tiefen bist du denn unterwegs?
Ja, also normalerweise bin ich deutlich flacher unterwegs, weil als Taucher kommen wir gar nicht so tief. Das heißt, meine persönliche Grenze liegt so bei 80, 90 Metern. Aber ich durfte auch schon mit dem U-Boot vor Madeira tiefer tauchen und da waren wir auf 1000 Meter. Das war sozusagen aktuell mein tiefster Tauchgang und äußerst spannend.
Was ist das für eine Welt da unten?
Es ist eine unglaublich faszinierende Welt und ich wünschte, viel mehr Leute könnten diese Welt sehen, um einfach zu verstehen, wie unglaublich ja, spannend, aber gleichzeitig fragil unsere Tiefsee ist. Und die Tiefsee ist der größte und bedeutendste Lebensraum, den wir haben und gleichzeitig ist er eben überhaupt noch nicht erforscht. Und das ist auf der einen Seite für uns Meereswissenschaftler spannend, weil wir noch sehr viel entdecken können, wenn man das verfolgt. Es wird jede Woche ein neues Wrack entdeckt, es wird fast täglich werden neue Tierarten entdeckt. Auf der anderen Seite macht es mich natürlich auch oder uns so ein bisschen betroffen, weil wir immerhin auf diesem Planeten leben. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nichts über unsere Tiefsee, fangen gleichzeitig schon an, darüber nachzudenken, wie wir da unten Rohstoffe abbauen können. Das heißt, wir gefährden Ökosysteme, bevor wir sie überhaupt kennen. Und gleichzeitig stecken wir unglaublich viel Geld in die Weltraumforschung, was sicherlich spannend ist. Und würde hier ein Astronaut sitzen, dann würde er Ihnen natürlich erklären, wie wichtig das ist. Aber ich denke mir, vielleicht sollten wir erstmal unseren eigenen Planeten erkunden und verstehen, bevor wir dann schon uns überlegen, wie wir den Mars besiedeln.
Wobei das ja auch wirklich kompliziert zu sein scheint, darunter zu gehen. Also wenn jetzt gerade erst eine Handvoll so weit unten waren, was macht das so schwer?
Das stimmt, weil einfach der Druck enorm ist. Also das kann man sich kaum vorstellen. Pro 10 Meter steigt der Druck um ein Bar. Das heißt, wir haben da unten mit tonnenweise Druck zu kämpfen. Und die Technik muss das erstmal aushalten. Das heißt, wenn ich einen Tauchroboter baue, wenn ich ein Tauchboot baue, in dem Menschen drin sitzen sollen, dann muss das Ganze natürlich standhalten. Die Technik muss funktionieren. Die Videolampen, die Videolichter, die das Ganze dann da unten beleuchten, die müssen dem Druck auch standhalten. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr teuer, sehr aufwendig. Und es gibt eben nicht sehr viele Tauchboote auf der Welt, die jetzt wirklich in diese Tiefen jenseits der 5.000, 6.000 Meter vordringen können. Die meisten sind eher an der Oberfläche in Anführungsstrichen, so wie die Lula, mit der ich unterwegs war. Und das macht das ganze Unterfangen natürlich kostenspielig.
Ja, ja, wie lange dauert es denn überhaupt, um in so eine Tiefe abzusteigen?
Das ist eine gute Frage. Ich war auf 1000 Meter und ich glaube, wir waren so eine knappe Stunde unterwegs, vielleicht nicht ganz so lang, 40 Minuten oder so. Man sinkt dann einfach so gemütlich vor sich hin und unterhält sich. Ich weiß noch, auf 800 Meter habe ich dann irgendwie mal ein Käsebrötchen ausgepackt und das ist halt total entspannt eigentlich, weil es sehr ruhig ist und man sinkt und schaut einfach auf den Tacho, wie es tiefer und tiefer geht. Man kann das jetzt nicht wirklich beschleunigen, man fällt einfach so schnell, wie man fällt und muss die Zeit mitbringen.
Wie verändert sich das, was du dann siehst?
Also ganz oben ist es natürlich noch so schönes, helles Blau, zumindest da, wo ich jetzt war, vor Madeira. Und dann wird es einfach immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler. Und ich sage mal so, ab 800 Meter ist das Licht eigentlich da komplett weg gewesen. Und dann ist es wirklich schwarz, dann ist es tiefschwarze Nacht. Und dann beginnen so kleine Tierchen im Scheinwerferlicht vorbeizukommen. Und das ist dann der Moment, wo es wirklich spannend wird, weil das eben dann die ersten Tiefseelebewesen sind, die man sieht. Ich dachte ja selber immer, oder viele denken wahrscheinlich so, das sind so die großen Monster, die da unten rumschwimmen, aber das Gegenteil ist der Fall. Die meisten sind wirklich super klein und grazil, haben aber trotzdem fiese kleine Zähne. Das schaut dann fast bizarr aus, wenn der an so einer Scheibe vorbeischwimmt und einen auf dicke Hose macht, aber trotzdem nur 2 Zentimeter groß ist. Und ganz toll ist es dann, das haben wir auch gemacht, wenn man dann einfach mal das Licht ausmacht. Und das Scheinwerferlicht ausmacht, dann ist es erstmal komplett schwarz. Man muss dann warten, bis sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen und dann fangen diese Tierchen an zu blitzen. Das ist diese Biolumineszenz. Das heißt, diese Tiere schaffen es durch chemische Prozesse eigenständig zu blitzen und zu blinken. Das ist Kommunikation. Und das ist tatsächlich die meistgesprochene Sprache auf unserem Planeten. Das ist, finde ich, super faszinierend. Es ist eben nicht Russisch oder Englisch, sondern unser Planet spricht die Lichtsprache, weil da unten einfach Milliarden von Lebewesen sind. und diese Lebewesen kommunizieren über Lichtsignale. Das heißt, die finden über Licht ihre Partner, die machen auf sich aufmerksam, die suchen Beute, die versuchen aber auch abzuschrecken, indem sie super krass blitzen und blinken, damit der Fressfeind Angst hat sozusagen, genau, und sagt, oh, da beiß ich lieber nicht rein. Da arbeiten Wissenschaftler immer noch dran, wie sowas überhaupt funktioniert. Ja, weil das ist natürlich sehr schwierig, diese Tiere über Tage oder Wochen zu begleiten, um zu sehen, wie die eigentlich leben. Aber es ist, man fühlt sich wie in so einem Avatar-Film, wenn es überall blitzt und blinkt und du denkst so, wow, das ist unser Planet. Ja, ist er.
Wir tauchen ab heute Vormittag mit Florian Huber und gehen in die Tiefsee. Ab wie vielen Metern beginnt die Tiefsee denn eigentlich?
Ja, da haben sich Forschungs- oder Wissenschaftler lange so ein bisschen gestritten. Ich glaube, heute ist die allgemeine Tendenz, dass man sagt, so ab 200 Metern beginnt die Tiefsee. Das ist einfach so eine gemachte Grenze. Da schwindet das Licht, da beginnen andere Tierarten zu leben. Also ab 200 Meter, sagt man, so geht's los.
Und es geht unfassbar tief. Also Marianengraben zum Beispiel in 11.000 Metern Tiefe. Reizt dich sowas?
Definitiv. Also ich wäre der Erste, der da einsteigen würde in so ein Tauchboot. Nur ist es so, dass diese Expeditionen natürlich sehr, sehr selten sind. Und dann braucht man auch einen entsprechend wissenschaftlichen Auftrag sozusagen. Ja, und da wäre ich mehr oder weniger tatsächlich nur Gast. Ich habe jetzt keinen Forschungsauftrag in 11.000 Meter Tiefe. Nichtsdestotrotz wäre ich natürlich sofort dabei und würde mir das anschauen. Weil das natürlich einfach... Ja, es ist einfach faszinierend zu sehen, was da unten ist. Also würde mir einer anbieten, auf den Mond zu fliegen oder in die Tiefsee zu gehen, dann wäre ich immer in der Tiefsee, weil ich da Tiere und Lebewesen und Schiffswracks finden kann, während da oben, soweit wir wissen, ist ja nichts erstmal, außer ein toller Ausblick auf die Erde, der sicherlich auch gigantisch ist. Aber da unten treffe ich Tierarten, die vor mir noch keiner gesehen hat.
Ja, und dennoch waren auf dem Mond mehr Menschen als unten in der Tiefsee. Gibt es jemanden, den man kennt, der da schon mal unten war?
In den 60ern waren die ersten beiden Tiefseeforscher unten, aber der bekannteste, der dürfte wahrscheinlich James Cameron sein. Der bekannte Filmemacher, der auch unter anderem Avatar oder Titanic gemacht hat. Und für seine Dreharbeiten des Films Titanic war er mehrfach, dutzendfach an der Titanic. Also ich glaube, dass James Cameron tatsächlich neben Robert Ballard, der die Titanic entdeckt hat, derjenige ist, der das Schiff am besten kennt, weil er eben so oft da unten war. Und in dem Film Titanic, der bekannte Film mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, die Aufnahmen, die man da sieht, das sind Originalaufnahmen, die dabei entstanden sind.
Ja, also das ist natürlich für dich als Forschungstaucher wahrscheinlich dann auch etwas ganz Spannendes und so eine faszinierende Welt, bei Schiffswracks unterwegs zu sein.
Ja, definitiv. Ich finde unglaublich spannend die Tatsache, dass das Schiff hier einfach, jedes Schiff eine spannende Geschichte erzählt. Ich meine, jeder kennt die Titanic. So, das ist einfach das Schiff, was jeder kennt. Und die ist zweifelsohne sehr, sehr spannend. Aber im Prinzip ist die Titanic nur eins von vielen. Also wir schätzen oder die UNESCO schätzt, dass es rund 3 Millionen Schiffswracks geben könnte in unseren Flüssen, Seen und Meeren. Und die allermeisten dieser 3 Millionen, und vielleicht sind es auch nur 2 Millionen, aber egal, es sind unfassbar viele, jedes Schiff erzählt seine eigene Geschichte, denn es wurde irgendwann mal gebaut, jemand hatte eine Intention, es zu bauen, warum auch immer, weil er neue Kontinente entdecken wollte, weil er Ladung von A nach B transportieren wollte, weil die Menschen einfach neugierig waren und ihre Grenzen verlassen wollten. Und dann ist irgendwas immer schiefgegangen, denn ansonsten würden die Dinger nicht da unten liegen, also entweder Eisberg, ne, wie bei der Titanic, oder in einen Sturm gekommen, durch kriegerische Auseinandersetzungen versenkt. Und wir versuchen als Wissenschaftler da unten dann diese Geschichten zu erforschen. Das heißt, wir sind ein Stück weit so Unterwasserdetektive, würde ich fast sagen, weil wir an einen Tatort kommen, der allerdings halt nicht ein Tag alt ist, wie die meisten Tatorte, sondern 500 oder 5000 Jahre alt.
Die Entdeckung der Titanic, das war ja eine Riesensensation in 3800 Metern Tiefe. Wie sieht's da aus?
Ich war ja leider selber noch nicht unten, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich würde sehr, sehr gerne zur Titanic tauchen. Wir sind da auch wieder in einem Bereich der Tiefsee, extrem schlammiger Boden da unten. Und dann ist dieser riesen Luxusliner da unten aufgeschlagen, nachdem er untergegangen ist, ist in zwei Teile gebrochen. Also wir haben einen großen Bug, wir haben einen großen Heckbereich. Mittlerweile holt sich die Natur natürlich das Wrack sozusagen wieder ein Stück weit zurück. Das heißt, es ist bewachsen von Tiefseelebewesen. Die Titanic verrostet weiterhin, sie zerfällt weiterhin. Es wurden sogar eisenfressende Bakterien an der Titanic festgestellt, die auch nach der Titanic benannt wurden. Das Holz, was an der Titanic war, ist mittlerweile zerfressen von Schiffsbohrwürmern. Das Schiff zerfällt früher oder später, das ist ganz klar. Aber es wurde mittlerweile sehr, sehr gut dokumentiert. Man hat Hunderttausende von Fotos gemacht. Man konnte ein digitales 3D-Modell erstellen. Es wurden, glaube ich, so an die 5000 Artefakte geborgen mittlerweile. Die sind konserviert und in wechselnden Ausstellungen immer wieder mal zu sehen, weil die Titanic eben auch nach über 100 Jahren die Menschen unfassbar fasziniert.
Ja, es hat ewig lang gedauert, bis überhaupt das Wrack gefunden wurde, glaube ich. Woran lag das?
Das stimmt, ja. Also, weil man einfach die Technik auch noch nicht hatte. Also man wusste ungefähr grob, wo das Schiff untergegangen ist, aber es gab keine GPS-Koordinaten, so wie das heute gibt, wo ich wirklich auf die Kommastelle genau hinfahren kann und weiß, jetzt bin ich genau über der Fundstelle. Und Robert Beller, der damals sich in den Kopf gesetzt hat, die Titanic zu suchen, der konnte das amerikanische Militär überzeugen, dass er, nachdem er für das amerikanische Militär zwei U-Boote findet oder finden sollte, dass er die verbleibende Zeit dann noch nutzen darf und eben auch die Technik der Sonar- und Echoortung, um eben nach seiner Titanic zu suchen. Und das hat wirklich geklappt. Er hat also erst diese zwei U-Boote, es waren Atom-U-Boote, gefunden. Das war alles eine geheime Mission, über die durfte keiner Bescheid wissen. Und dann hatte er noch, ich weiß nicht, 10 Tage Zeit oder so. Und dann sind sie eben in dem Gebiet rumgefahren, wo die Titanic vermutet wurde und haben dann, wie das, glaube ich, so oft ist, am letzten oder vorletzten Tag, haben sie dann die Titanic gefunden. Und dann begann der große Hype.
Also eigentlich eine geheime US-Marinemission.
Genau.
Das gewesen. Genau.
Weil das Militär eben diese Technik besaß und er war so gewieft, ihnen das anzubieten, zu sagen, ich beherrsche diese Technik, ich suche euch diese Dinge, aber gebt mir dann halt noch ein paar Tage euer Schiff, eure Technik, damit ich nach der Titanic suchen kann.
Und Technik ist ja bei solchen Missionen auch total entscheidend und wichtig. Gibt es da so einen vielleicht einen entscheidenden Punkt, etwas, eine Entwicklung, die so etwas erstmal möglich gemacht hat? Kann man das zeitlich ausmachen, wann das war?
Ja, also was das Tauchen anbelangt, ist es sicherlich so, dass irgendwann einmal der Atemregler oder die Aqualunge erfunden wurde. Das heißt, das sind diese klassischen Atemregler, wie sie jeder Sporttaucher heute benutzt, um abzutauchen. Das wurde irgendwie in den 50ern entwickelt und seitdem ist der Weg für Millionen von Sporttauchern und aber auch Wissenschaftlern frei, um erstmal als Taucher darunter zu gehen. Versuche mit Druckkammern oder mit Druckkugeln, die gab es schon recht früh. Also wir wissen, dass selbst schon die Römer damit experimentiert haben, umgedrehte Fässer zu nehmen und da Leute nach unten zu schicken. Angeblich war Alexander der Große auch schon mit so einer Druckkugel unterwegs am Meeresboden. Das hat sich dann einfach so entwickelt. Das waren natürlich nur einfache Versuche, da sprechen wir nicht von Forschung. Aber dann ging das dann so los, irgendwie so um 1900. Es wurde dann einfach von der Technik immer besser und dementsprechend ist Meeresforschung, also diese Art, vor allem Tiefseeforschung, ist noch eine recht junge Disziplin. Viele sind auch Jahre, Jahrzehnte lang davon ausgegangen, dass da unten gar kein Leben existiert. So, da hieß es dann, ja, unterhalb von 500 Meter, da ist eh nichts mehr, da braucht gar keiner gucken. So, und als man dann mal angefangen hat zu gucken, hat man gemerkt, so hoppla, da ist ja die Hölle los da unten. So, ne? Und seitdem ist es dann immer mehr geworden.
Die SWR1-Hörer schalten sich ein in unsere Unterwasserdiskussion. Aus Laichingen kommt nämlich eine Mail gerade rein über Studio-Feedback von Rainer. Und der fragt, Mensch, wäre es denn nicht denkbar, dass sich in Millionen von Jahren Intelligentes in den Tiefen der Meere gebildet hat? Also Leben, das sich komplett von dem unterscheidet, das wir auf der Erdoberfläche kennen? Florian Huber, was sagst du?
Eine spannende Überlegung und sicherlich nicht abwegig intelligentes Leben. Es ist immer die Frage, wie ich Intelligenz definiere. Wir haben mit Oktopussen definitiv sehr, sehr intelligente Tiere, die dort unten leben. Auch Wale, Delfine, Hai sind ein Stück weit sehr intelligent. Aber ob wir dann gleich auf eine Zivilisation schließen können, ist natürlich die andere Sache. Also ich glaube nicht, dass da unten eine Parallelgesellschaft, so wie wir uns das vorstellen, oder wie vielleicht zum Beispiel auch von Frank Schätzing in seinem Buch Der Schwarm thematisiert wird, dass es das gibt. Aber man muss natürlich dazu sagen, die Meere sind noch extrem unerforscht, die sind tief, das Leben ist sehr wahrscheinlich an schwarzen Rauchern in der Tiefsee entstanden. Also es wird mit Sicherheit noch Tiere geben und Tierarten, die wir nicht kennen. Und da werden sicherlich auch Intelligente dabei sein. Nur ob es eine Zivilisation ist, sozusagen, die da unten mit kleinen U-Booten rumfährt und uns beobachtet, das würde ich jetzt eher ausschließen.
Was sagst du da, ist entstanden an schwarzen Rauchern, was?
Das Leben an sich ist sehr wahrscheinlich an schwarzen Rauchern entstanden. Schwarze Raucher sind ja heiße Quellen, Ausfällungen, an denen heute, wenn man die mal beobachtet, unglaublich viele Tiere sitzen, Krabben, Würmer und dergleichen. Und es gibt eben nicht wenige Wissenschaftler, die Theorie vertreten, dass eben genau da das Leben wirklich entstanden ist und sich im Wasser entwickelt hat, bevor wir dann eben an Land gekommen sind. Und ja, von daher ist es, wie ich schon sagte, einfach ein hochspannendes Feld, weil es dort noch sehr, sehr viel geben kann, was wir einfach nicht wissen. Und deshalb ist es eben wichtig, mehr Zeit, Energie und auch Geld in diese Meeresforschung zu stecken, um zu verstehen, wie unser Planet überhaupt tickt. Denn wir haben 2/3 unseres Planeten bestehen nun mal aus Wasser. Wir sind eigentlich ein Wasserplanet. Wir nennen uns immer die Erde, aber wir sind ein Wasserplanet. So. Also von daher...
Ja, es gibt zum Beispiel ganz verrückte Quallen. Was hat man da schon erforscht?
Ja, Quallen sind mega spannend. Das sind ganz tolle Tiere. Gibt es seit über 400 Millionen Jahren. Haben kein Herz, haben kein Blut, haben kein Hirn und überleben trotzdem seit 400 Millionen Jahren. Also vielleicht auch eine Erfolgsstrategie. Und es gibt vor allem eine Qualle, die ich sehr faszinierend finde. Das ist eine, das ist die unsterbliche Qualle. Die hat tatsächlich die Strategie, bevor sie alt wird und stirbt, wird sie wieder jung und quasi wieder kommt wieder in ein junges Stadium zurück und dann wird sie wieder erwachsen und alt und dann wird sie wieder jung. Also es ist immer, also geht immer hin und her. Ist kein Witz. Die gibt's tatsächlich. Sie ist theoretisch unsterblich. Ja. Die wird natürlich auch mal an Strand gespült und dann stirbt sie genauso, wie wenn sie irgendwie durch einen Außenbordermotor geschnetzelt wird. Aber rein von der Physiologie, vom Aufbau her, ist das ein Tier, was unsterblich ist. Und das ist natürlich hochspannend. Und das
für die
kennen
Wissenschaft
wir schon.
Wahrscheinlich
genau, auch. Natürlich. Ja. Ja, da kann man vielleicht Schlüsse ziehen, lernen, was, also wie funktioniert sowas. Und wenn man so ein Tier schon hat, dann kann man sich vorstellen, was wir in den nächsten Jahren finden können oder könnten, wenn wir eben entsprechend danach suchen und da unten weiterforschen.
Florian Huber ist als Unterwasserarchäologe unterwegs. Was war denn eigentlich so dein spannendster Fund bisher?
Also es waren viele spannende Funde, die ich machen durfte oder ob ich dabei war, als sie gemacht wurden. Ich sage mal so, der medial wahrscheinlich am meisten Aufsehen erregt hat, das war eine Enigma, eine Dechiffriermaschine der Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg, mit denen die Nazis verschlüsselte Botschaften geschickt haben, um einfach den Krieg zu koordinieren. Diese Maschine, die ausschaut wie eine Schreibmaschine, die hat sich in einem Geisternetz, also in einem verloren gegangenen Fischernetz verheddert, in der Geldinger Bucht in der Ostsee. Mhm. Und die haben wir rausgezogen und wussten schon, als sie dann oben an Deck war, so, oh, das ist eine Maschine oder eine Enigma aus dem Zweiten Weltkrieg, ganz cool. Aber nicht mehr. Wir haben da eine Pressemitteilung rausgegeben, wie wir das immer machen, von wegen gefunden. Und das Ding ging dann irgendwie von Norddeutschland über ganz Deutschland, Europa und dann wirklich weltweit. Also wir haben dann Anfragen bekommen aus Tokio für eine Quizsendung, ob sie unsere Bilder verwenden können. Da kamen Glückwünsche aus Samoa und Jakarta, wo ich sage so, ja, wir haben jetzt nicht dafür viel getan, wir haben es ja zufällig gefunden.
Ja.
Aber dieses Mysterium, Zweiter Weltkrieg, absichtlich über Bord gegangen, also die wurde von einem U-Boot wahrscheinlich über Bord geworfen, weil sich in der Geldinger Bucht mehrere U-Boote versenkt haben am Ende des Krieges. Das ist natürlich so was Mystisches. Ne? Und dann verheddert in einem Geisternetz und nach 80 Jahren holen wir die hoch. Das war so der viralste Fund, würde ich sagen. Ja.
Du sagst jetzt speziell der viralste und der medial am meisten aufgeschlagen ist. Für dich persönlich war es das dann auch oder ist das dann eher was anderes?
Ja, das war schon ein toller Fund im Nachgang. So, ne? Wir konnten dann sogar noch ein Buch über eine Enigma schreiben und so. Also das war dann schon toll und das ist auch eine spannende Technik, auch eine spannende Zeit, wie das alles lief. Aber wir haben auch schon Funde aus der Steinzeit gemacht, eine Harpune, ein Aalstecher zum Beispiel. Das ist ein Gerät, was die Menschen vor 7000 Jahren erfunden haben. Das sind zwei so Schalmen mit einem Zacken in der Mitte, mit dem man Fische aufstechen kann. Gibt's heute auch noch. Das Ding wurde vor 7000, 8000 Jahren erfunden und musste 7000 Jahre nicht verändert werden, weil es einfach eine perfekte Waffe war. Ja. Sowas haben wir in der Ostsee gefunden oder ich mal. Und den fand ich eigentlich noch spannender, weil er viel, viel älter ist, ne, weil er 7000 Jahre alt ist. Der hat es aber dann nur in die Regionalzeitung geschafft, soweit es dann keinen so wirklich interessiert hat. Also das ist dann so.
Die Enigma, sagtest du gerade, war ein Zufallsfund. Das hier ja wahrscheinlich auch. Also bist du dann immer unterwegs und wirst von Funden überrascht oder wirst du dann speziell auf Forschungsreisen geschickt, um etwas Spezielles zu suchen? Wie verhält sich das?
Genau, also die Enigma, das war ein Zufallsfund. Mit dem konnte keiner rechnen. Diesen Aalstecher, also dieses Fischfanggerät, das wurde gezielt gesucht, weil wir eine steinzeitliche Siedlung ausgegraben haben an der Ostsee. Also als ich damals noch Student war, das waren so meine ersten Unterwassergrabungen und da waren wir dann immer 4 Wochen in Neustadt in Holstein und auch an anderen Stellen an der Ostsee und da wird dann Areal abgesteckt und dann wird da mit Unterwasserstaubsaugern das Sediment weggesaugt und dann kommen die Funde frei. Und es ist schon so, dass wir gezielt arbeiten, dass wir entweder beauftragt werden, was zu suchen, von archäologischen Landesämtern zum Beispiel. Waren wir vor einiger Zeit am Bodensee und dann kriegen wir da einen Auftrag, ganz normal, wie jede andere Firma auch, tauchen runter, dokumentieren das Wrack, geben uns einen Bericht ab, stellen am Schluss die Rechnung und dann war's das. Wir haben aber auch eigene Forschungsprojekte, also eigentlich eigene Ideen, wo ich sage, das will ich erforschen als Florian Huber. Und dann habe ich in den letzten Jahren ein U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg vor Helgoland untersucht. Wir waren auch mal in Französisch-Polynesien im Pazifik und haben die Seeadler untersucht. Das ist ein legendäres Segelschiff aus dem Ersten Weltkrieg gewesen, was damals auf Kaperfahrt ging. Da versuche ich dann selber Gelder zu akquirieren von Museen oder wem auch immer. Und ja, dann fahren wir da auf eigene Faust hin.
Damit beantwortest du im Grunde gerade schon die Frage aus Nussdorf von Carina Sondermann. Die will nämlich wissen, ja, was für ein spannender Job. Wer finanziert sowas? Mhm. Also manchmal sind es dann Landesämter, wie du sagst, manchmal müsst ihr selber Gelder auftreiben.
Genau, das ist eine Mischung. Wir sind ja als Forschungstar, wir haben eine Firma, einen Dienstleister, nur sind wir halt unter Wasser tätig. Das heißt, wir arbeiten für das Ministerium, für das Land Schleswig-Holstein, für das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, für das Alfred-Wegener-Institut, fürs ZDF, wenn wir Dokus drehen, Terra X machen wir recht viel. Wir arbeiten für Greenpeace, für WWF, die uns beauftragen, Gutachten zu erstellen. Wir arbeiten für TenneT, für den Stromlieferanten, der zum Beispiel Stromtrassen in der Nordsee verlegt. Da wird im Vorfeld dann geguckt, liegen da alte Wracks, die da im Weg liegen, die man vorher dokumentieren müsste, dass die eben nicht kaputt gemacht werden. Also es ist eine ganz vielfältige Schar von Auftraggebern, für die wir unterwegs sind. Ja.
Gestern warst du unterwegs in Bühl. Was hast du da gemacht?
Genau, ich war gestern an einer Schule und durfte vor, glaube knapp 400 Schülerinnen und Schülern einen Vortrag halten. Das mache ich eigentlich regelmäßig, dass ich auch unter anderem an Schulen bin, um eben die Faszination der Meeresforschung weiterzutragen. Das heißt, ich gebe den Schülerinnen und Schülern einfach einen Einblick in das, was ich mache, wie wir arbeiten, was wir finden können, archäologisch, biologisch. Zeige ihnen auch Wege auf, wie man Wissenschaftler werden kann, wenn man das möchte. Dass es jetzt auch nicht so schwierig ist, wie man vielleicht denkt, weil ich glaube, dass viele auch vor der Wissenschaft oftmals so ein bisschen zurückschrecken und denken so, oh, kann ich das überhaupt? Und da versuche ich denen dann einfach auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, beziehungsweise einfach einen Einblick zu geben und zu sagen so, hey, verfolgt es, wenn euch das interessiert. Bei mir hat es ja auch geklappt.
Irgendwie. Ja, wie war es denn bei dir? Wie war dein Weg?
Ja, also mein Weg war erstmal steinig, weil ich gar kein guter Schüler war. Ich bin sitzen geblieben, ich habe mich für andere Sachen interessiert, ich habe Fußball gespielt, ich war lieber draußen, habe Fische gefangen und wollte mich jetzt weniger mit binomischen Formeln oder Deklination von lateinischen Vokabeln beschäftigen. Finde ich auch heute noch langweilig. Und dann ging aber der Weg los. Ich wollte eigentlich erst Hotelfachmann werden, habe dann aber doch erst bei mich für Archäologie eingeschrieben in München und fand Archäologie einfach dann von vornherein so spannend, dass ich gesagt habe, okay, das ist der Weg. Und weil ich dann schon Taucher war und ich dann während des Studiums erfahren habe, dass es auch Unterwasserarchäologie gibt, was ich vorher auch nicht wusste irgendwie, dachte ich so, ach, das hört sich ja noch cooler an wie normale Archäologie, ja, weil Tauchen und Archäologie. Und wie es dann so ist, dann rutscht man rein. Dann war ich in einem ersten Projekt angestellt, dann war ich für längere Zeit Dozent an der Uni in Kiel und habe also Unterwasserarchäologie unterrichtet. Und irgendwann kam dann der Weg in die Selbstständigkeit, beziehungsweise dann die Firmengründung mit Submaris mit drei meiner besten Kumpels. Und das machen wir jetzt eben auch schon seit vielen, vielen Jahren.
Und wenn du jetzt über deinen Job aufklärst, was sind denn da? Ich meine, jeder Job hat Vorteile, es gibt aber auch Nachteile. Also wie ist das Abwägen? Was ist das Tolle und was ist das, wo du sagst, da muss ich auch Abstriche machen?
Genau, also natürlich ist das Tolle, dass man viel reist, dass man viel unterwegs ist in unterschiedliche Länder, kommt die Länder natürlich auch nochmal anders kennenlernen wie als reiner Tourist. Weil ich einfach mit lokalen Leuten ja auch zusammenarbeite, das ist fantastisch. Und man auch immer wieder Neues lernt bei diesem Job irgendwie, weil ich mache sehr viel Biologie, ich habe aber keine Biologie studiert, ich arbeite aber seit Jahren mit Biologen zusammen und da lerne ich jedes Mal was Neues, auch in der Archäologie, klar, da kann man auch noch nicht alles wissen. Also es ist einfach super spannend und der Nachteil, man ist einfach viel unterwegs. So. Also das heißt, ich verpasse dann schon die eine oder andere Geburtstagsfeier oder jetzt habe ich mir gerade Tickets für Metallica geholt im Sommer. Da kam aber jetzt eine Expedition rein, das heißt, die kann ich jetzt direkt wieder verkaufen. Ja. Das sind dann halt so die Momente, wo man sagt, so, schade irgendwie. Ne? Also weil da einfach eine Unregelmäßigkeit im Job drin ist. Es ist nicht so, dass ich Montag bis Freitag arbeite, sondern das ist einfach so, wie die Expeditionen reinkommen, so wie die Aufträge reinkommen. Und dann ist es auch Wochenendarbeit und so weiter und so fort. Also das muss man mögen, dass man einen recht unsteten Lebenswandel führt, glaube ich.
Ja, was sind die nächsten Expeditionen, wo es dann hingeht?
Ah, dieses Jahr wird es voll. Also es ist jetzt geplant, nach Mexiko zu gehen. Wir gehen auf die Malediven, wo wir Seegraswiesen untersuchen werden. Wir sind wieder auf Helgoland. Da wollen wir zwei alte Segelschiffe finden bzw. dokumentieren. Wir sind auf der Insel Fehmarn in der Ostsee. Da geht es auch wieder um Seegraswiesen. Mit der Universität Jena geht es zusammen mit Mikrobiologen nach Korsika und nach Panarea, Italien. Da geht es um neue Bakterienarten, die da gesucht werden und kultiviert werden sollen. Habe ich noch was vergessen? Auf die Kanalinseln geht es auch nochmal.
Ja, Unmengen, ja.
Genau, also es ist jetzt geht's jetzt wieder rund, ja.
Von Irmi kommt die Frage rein: Im tiefen Meer, da herrscht doch großer Wasserdruck. Wie können eigentlich Fische diesem Druck standhalten?
Das ist eine gute Frage. Fische haben sich natürlich über Jahrmillionen angepasst. Wir wissen, dass Tiefseefische, glaube ich, mittlerweile sogar in 8000 Metern Tiefe schon beobachtet wurden. Die Fische haben im Gegensatz zu uns keine luftgefüllten Hohlräume. Also wir haben ja in unserem Kopf zum Beispiel Luft, die irgendwann zum Problem werden würde. Und wir atmen ja auch durch unsere Lungen. Fische bestehen zum Großteil aus Wasser und dementsprechend sind sie da besser angepasst. Haben natürlich noch eine Schwimmblase, nicht alle, aber die meisten. Aber dadurch, dass eben ja da keine Hohlräume sind, können sie eben diesen unfassbaren Druck aushalten, wie andere Tiere auch da unten.
Kommt eine Frage rein aus Langenburg von Andreas Dürr und sagt, wie ist es denn, welche Rolle spielt die Unterwassersuche in unseren heimischen Bächen und Flüssen? Könnt mir da vorstellen, dass es beispielsweise die hohenloheschen Flüsse, Jagst und Kocher, dass da auch noch was zu erforschen gibt? Zahlreiche Schätze und Überraschungen könnten da doch bereit liegen.
Definitiv. Also man muss jetzt nicht immer irgendwie in die Ferne schweifen und irgendwie in den Pazifik oder Atlantik gehen. Es gibt auch eine Unterwasserarchäologie in Deutschland und natürlich, wir haben viele Flüsse, Seen und da wird auch viel gefunden. Also hier sind wir in Baden-Württemberg, gehen wir zum Bodensee, da gibt es die berühmten Pfahlbausiedlungen, die heute UNESCO-Weltkulturerbe sind. Da wird immer noch weiter geforscht. Wir finden an Flüssen Brückenübergänge aus der Zeit der Römer und dergleichen oder Opfergaben, weil Flüsse oder Gewässer immer schon entsprechend für die Menschen wichtig, teilweise heilig waren. Also wir finden auch in Deutschland ganz, ganz viel. Allerdings ist die Unterwasserarchäologie in Deutschland nicht ganz so ausgeprägt wie in anderen Ländern. Also in anderen Ländern ist die ja einfach präsenter. Man kann das dann auch studieren. In Deutschland gibt es keinen Studiengang Unterwasserarchäologie. Man kann sich eben nur auf Archäologie, also Archäologie studieren und auf Unterwasserarchäologie ein Stück weit spezialisieren. Aber wir haben ein großes Potenzial bei uns in Deutschland, definitiv, ja.
Du hast, glaube ich, in Skandinavien studiert?
Genau, unter anderem, ja. Genau. Ja. Ich war erst in München, dann war ich in Schweden, in Nordschweden, in Umeå, weil mich Wikinger-Archäologie damals sehr interessiert hat und auch immer noch interessiert. Bin jetzt auch wieder mit ihnen in Berührung gekommen nach langer Zeit, weil ich in Heiterpu tauchen war. Das ist die größte Wikinger-Siedlung, die es gab. Die ist heute in Deutschland, in Schleswig. Und da liegt noch ein Wikinger-Schiff tatsächlich im Hafen. Das habe ich untersucht, ob es noch da ist, sozusagen. Das war so ein Monitoring. Genau, also ich bin ein großer Skandinavien-Fan.
Ja, wenn du einen Wunsch frei hättest, also hast ja eben erklärt, du bist halt abhängig natürlich von gewissen Forschungsaufträgen und dann müsst ihr dann auch Gelder zusammensuchen, wenn ihr selber etwas auf die Beine stellen wollt. Aber wenn das Geld da wäre, wo würdest du als erstes hintauchen?
Oh, das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich auf alle Fälle meinen Schlenker an der Titanic machen, damit ich die jetzt auch endlich mal abhaken kann und mitreden kann. Aktuell, also so in den letzten Jahren, fände ich es tatsächlich cool, ein Wikinger-Schiff in Grönland zu finden. Wir arbeiten in Grönland seit einigen Jahren und es ist ein unfassbar tolles Land, aktuell ja leider in aller Munde aus anderen Gründen, genau, aber es ist ein faszinierendes Land mit ganz tollen Menschen. Und die Wikinger waren eben seit dem 10. Jahrhundert auf Grönland und haben fast 500 Jahre dort gesiedelt. Und sind natürlich da mit Schiffen hingekommen. Und man hat aber noch keine Wikinger-Schiffe dort oben gefunden, bin aber ziemlich sicher, dass in diesen Fjorden welche sind. Und so ein Schiff zu finden wäre toll, weil da oben die Fjorde, die sind sehr kalt und da gibt's eben auch keinen Schiffsbohrwurm, der Holz gerne fressen würde oder kann. Und von daher gehe ich davon aus, dass so ein Wikinger-Schiff da oben vom Fjord sich sehr, sehr gut erhalten hätte. Das wäre gerade so mein Wunsch.
Nur wenn du sagst, na, die sind sehr kalt, das sind ja richtig eisige Kälten, also unter 0 Grad dann teilweise. Wie bist du da ausgerüstet, wenn du in so ein Wasser steigst?
Genau, also wir haben in Grönland tatsächlich minus ein Grad ab und zu mal auf dem Tauchcomputer stehen. Und liegt daran, dass es Salzwasser ist. Salzwasser gefriert dann erst ab minus 2 Grad oder so. Das ist tatsächlich richtig frisch. Wir haben Trockentauchanzüge, wir haben dicke Unterzieher drunter, wir haben auch Heizwesten mittlerweile, so elektronische Heizwesten, die wir anschalten können. Und dann gehört aber auch ein Stück Leidensfähigkeit dazu. Aber ich denke mir, wer die Chance hat, bezahlt in Grönland tauchen zu gehen, der kann auch mal eine Stunde oder zwei frieren. Das ist dann in Ordnung, das passt schon.
Was siehst du da unten?
Buntes Leben. Und das ist das, was Leute auch nicht glauben, weil sie denken so, was kann denn in Grönland oder auch überhaupt im Norden, in Norwegen oder so schon sein? Aber es gibt bunte Haarquallen, es gibt faszinierende Lebewesen, Fische. Wir untersuchen einen Fjord, da wachsen unter Wasser riesige Säulen aus einem ganz seltenen Material, das nennt sich Ikaid. Da haben wir in einem Fjord 1000 Säulen gefunden und die höchste oder größte Säule ist ungefähr 20 Meter groß und die kommen nur in diesem einen Fjord vor. Und die Wissenschaftler, die Skandinavier, mit denen ich da zusammenarbeite oder für die ich tauche, die wollen herausfinden, wie diese Säulen unter Wasser gewachsen sind und welche Lebensformen da dran leben und rumkriechen. Und es ist einfach wahnsinnig faszinierend. Dann finden wir noch eben Reste von Wikinger-Siedlungen direkt an dem Fjord. Wir sehen Eisbären, wir sehen Polarfüchse, wir sehen Adler, wir sehen Moschusochsen. Es ist also eine überwältigende Natur auch da.
Florian Huber heute Vormittag bei uns. Wir sind unter Wasser in den faszinierenden Welten unterwegs. Wir haben ja schon so viel erfahren können. Aber es gibt natürlich auch Bedrohungen unter Wasser. Was zählt dazu? Da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Genau, die gibt es leider. Also was jetzt die Schiffswracks anbelangt, ist es so, dass wir zum einen natürlich kommerzielle Schatzsucherfirmen haben oder Raubtaucher, die gezielt Schiffe aussuchen und sie plündern, ohne den wissenschaftlichen Kontext zu berücksichtigen. Teilweise sind diese Schiffe ja auch Seekriegsgräber. Es gibt Tote da unten. Dementsprechend gibt es durchaus Regularien, auch für uns als Forscher, wann wir da runter dürfen. Eine große, wahrscheinlich noch eine größere Bedrohung dürften große Schleppnetzfische sein oder Schleppnetze, die Fische fangen. Die sind heute, muss man sich vorstellen, so groß wie Fußballplätze. Also das sind riesige Netze, die über den Meeresboden gerissen werden. Die machen natürlich nicht nur den Meeresboden kaputt und fangen Tiere die gar nicht gefangen werden sollen. Das ist einfach Beifang, der am Schluss wieder über Bord geworfen wird und stirbt. Aber so ein Schleppnetz kann natürlich auch ganz schnell mal ein altes, antikes Schiffswrack zerreißen und kaputt machen. Das sind Sachen, die können wir auch gar nicht überprüfen. Aber das macht uns Sorgen. Wir wissen, dass das passiert. Und dann gibt's noch so meinen persönlichen Feind, das ist der Schiffsbohrwurm. Biologisch gesehen eigentlich eine Muschel, aber weil er so lang ist wie ein Wurm, sagen die Menschen schon seit Jahrhunderten Wurm zu ihm. Der frisst Holz.
Ja, du schreibst in deinem Buch Expedition ins Unbekannte, ist der Albtraum der Weltmeere.
Genau.
Was macht den zum Albtraum?
Ja, weil er den Seefahrern schon seit Jahrhunderten Sorgen bereitet, weil der eben auch Schiffe angreift, die noch übers Meer fahren. Also die Römer hatten schon Probleme damit, die haben dann versucht, Bleiplatten da unten dran zu machen. Die Ägypter hatten schon Probleme, die Wikinger. Und wenn so ein Schiff heute untergeht, ein Holzschiff, dann treibt der Schiffsbohrwurm als Larve in dieses Schiff rein und setzt sich im Holz fest und fängt an, das Schiff aufzufressen. Und wir haben Versuche gemacht, Kollegen in der Türkei, die haben ein Schiff versenkt, ein Holzschiff, und es war innerhalb von 5 Jahren weggefressen tatsächlich. Ja. Und dieser Schiffsbohrwurm lebt eigentlich in allen Meeren, wo der Salzgehalt entsprechend hoch ist. Aber er kommt zum Beispiel nicht in der Ostsee vor, weil der Salzgehalt, das ist ein Brackwasser, da kann er nicht überleben. Deshalb erhalten sich Schiffe in der Ostsee exorbitant gut. Also die stehen teilweise nach 200-400 Jahren noch mit Masten aufrecht da unten. Er kommt an den Polarregionen nicht vor, also zum Beispiel Grönland, Arktis, deshalb
die Wikinger-Schiffe,
die da noch sein könnten. In der Antarktis wurde ja vor einigen Jahren die Endurance von Shackleton, von dem Polarforscher, gefunden, auch noch perfekt in Schuss. Aber gegen den kann man natürlich nichts machen, der lebt da und der frisst halt Holz.
Hat der Schiffsbohrwurm denn irgendeinen Nutzen?
Ja, also man kann ihn essen, tatsächlich. Man kann ihn essen. Er wird in vielen oder in einigen Ländern gilt er als Delikatesse, also auf den Philippinen oder Brasilien, mit einem Schuss Zitrone, weil es ist im Endeffekt ja auch nur eine Muschel. Er schaut halt nur ein bisschen eklig aus, sage ich mal, weil es halt so lang ist wie ein Wurm. Aber, und ein Bekannter von mir tatsächlich aus England, der hat jetzt auch eine Schiffsbohrwurmzucht gestartet, weil diese Tiere eben sehr proteinreich sind, weil sie viel schneller wachsen wie normale Muscheln. Und weil wir die Weltbevölkerung irgendwie auch weiterhin ernähren müssen. Und das ist ja ein großes Problem. Auch die Fischerei ist ein großes Problem. Wir überfischen einfach die Meere, weil wir aber natürlich satt werden müssen. Das ist ja irgendwo auch verständlich. Drum werden natürlich auch nach Alternativen gesucht. Und eine kleine Alternative könnte der Schiffsbohrwurm sein. Ich habe es auch mal versucht, einen zu essen. Haben auf den Philippinen mal so einen Wurm gekauft. Kann man da wirklich am Straßenstand machen, aber ich konnte ihn dann tatsächlich nicht essen.
Wonach schmeckt der?
Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe nicht gegessen. Ich fand es einfach zu eklig irgendwie so. Ne? Also wahrscheinlich ist es einfach so eine Kopfsache, weil also ich bin dann in Bayern geprägt, also ich bin dann doch eher Typ Schweinsbraten. Aber für andere.
Also wenn der Schiffsbohrwurm irgendwann mal aussieht wie ein Schweinsbraten, dann hat er auch bei dir eine Chance.
Vielleicht, ich muss vielleicht einfach nochmal probieren, wenn ich irgendwo unterwegs bin, genau.
Ja, vielen Dank erstmal fürs Erzählen heute. Da sind jetzt so viele Rückmeldungen gekommen, auch zu den Metallica-Karten, die hast du aber natürlich schon weiter vertickt.
Ja, die kriegt natürlich ein sehr, sehr guter Kumpel von mir. Von daher muss ich, die sind dann schon weg. Genau, aber ansonsten, wenn ich das noch sagen darf, also ich bin auf Instagram unter Dr. Flo mit H hinten. Da nehme ich die Leute immer mit auf meine Expeditionen. Also wer da folgen will, der kriegt dann sozusagen erste Einblicke in das, was wir aktuell gerade machen.
Vielen Dank für den Besuch heute Vormittag.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.